Radio Free FM.
Wow.
102,6 Radio Free FM mit der Plattform und bei mir zu Gast Lothar Heuson und Reinhard Lauterbach berichten mir heute bzw. diskutieren mit mir das Thema Medien und Krieg. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich die Medien verändert haben, auch in letzter Zeit. Reinhard zum Beispiel arbeitet seit über 26 Jahren als Korrespondent und ist unter anderem dort eben in Polen aktuell. Wollte eigentlich nur ein paar Zeilen zwischendurch schreiben, doch dann kam ihm der Ukraine-Krieg quasi dazwischen und jetzt schreibt er deutlich mehr Beiträge, als er wahrscheinlich gedacht hat oder ihm recht ist, und hat somit, denke ich, auch einen guten Überblick natürlich, wie sich über die Jahre hinweg seine Arbeit verändert hat, beziehungsweise wie sich auch vielleicht das Kollegium verändert hat und die Arbeit innerhalb.
Naja, das Kollegium, das ist schwierig zu sagen, weil ich bin ja mit dem, was ich jetzt mache, weitestgehend Einzelkämpfer, ne? Aber wenn es um die sozusagen Diskussionskultur in den etablierten Medien geht, so wie ich sie wahrgenommen habe, als ich noch bei der ARD war, muss man sagen, das ist eigentlich, hat es da lange Zeit keine so expliziten Sprachvorgaben gegeben. Also es gab sozusagen implizite Regeln, Leitplanken, das schon, die hat man im Laufe der Ausbildung sozusagen kennengelernt. Hin und wieder mal, als Volontär darf man ja auch noch mal irgendwie anecken, hin und wieder und dann auch vielleicht mal irgendwie touchiert, und dann wurde einem gesagt, naja, also so ist das vielleicht jetzt nicht so ganz optimal, und dann lernt man auf die Weise, sich sozusagen in dieser Fahrspur zu bewegen und verinnerlicht auf die Weise den Mainstream, der einem zunächst einmal einfach vorausgesetzt ist. Man macht sich da gar nicht viele Gedanken darüber, wo der herkommt. Der ist halt so, der steht jetzt für die öffentlich-rechtlichen Sender in den Rundfunkgesetzen. Woanders steht es dann in den redaktionellen Leitlinien, so wie bei Springer, dass man halt transatlantisch orientiert sein muss und für Israel sein muss und für die soziale Marktwirtschaft. Und man weiß, wenn man da arbeiten will, dann tut man gut daran, das auch mehr oder minder einzuhalten. Das heißt, ein Gutteil der journalistischen Ausbildung, behaupte ich inzwischen, ist eigentlich eine Einübung auch in Konformismus und Opportunismus. Und das wird verstärkt dadurch, dass man natürlich niemand jetzt sich mit allen Themen gleich gut auskennt. Jeder kennt sich mit irgendwas ein bisschen besser aus und ist bei anderem darauf angewiesen, mal eben nachzulesen. Heute gibt's dazu die Wikipedia. Früher und weiterhin gibt's halt die großen Leitmedien, also Frankfurter Allgemeine, Spiegel, gegebenenfalls auch, wenn man von außerhalb ist, guckt man halt mal auf tagesschau.de, was ist denn da der Stand? Und ja, und dann ist einfach so ein Spielraum, so ein Universum auch der Deutungen einem vorausgesetzt. Und dieses Universum der Deutungen, das hat sich natürlich mit dem 24. Februar 2022 abrupt geändert. Also ich erinnere mich noch, wie ich an dem Morgen aufgewacht bin, gewohnheitsmäßig meine Deutschlandfunk-Nachrichten gehört habe. Und plötzlich kam in den Nachrichten ständig die Formulierung russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Früher wäre das undenkbar gewesen, ja. In meiner Ausbildung in den Nachrichten, niemand hat früher, weiß ich, vom amerikanischen Angriffskrieg im Irak gesprochen zum Beispiel. Oder vom Angriffskrieg der NATO in Jugoslawien, ne? Das galt als Kommentierung und war ziemlich explizit verboten. Und plötzlich das, ne? Also da ist dann tatsächlich plötzlich auch ein sogenanntes Wording offensichtlich durchgesetzt worden. Und das ging dann teilweise bis dahin, dass in der Verbrauchersendung im Deutschlandfunk, also wenn dann irgendwie berichtet wurde über steigende Lebensmittelpreise, dann das hieß ja im Zusammenhang mit diesem und jenem, mit Trockenheit in den Lieferantenländern und mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird das Brot teurer. Das war teilweise schon so abgefahren, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich da noch drin gewesen wäre in dem System und wollte dieses Wording unterlaufen, dann hätte ich genau das gemacht, ja. Irgendwie nach dem Motto, die Kinokarten werden teurer wegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine, ne? Das soll mir mal einer beweisen, dass es nicht der Fall ist, ne? Und also da sind ganz offensichtlich Maßstäbe verschärft worden und es sollte plötzlich eine ganze Fraktion der deutschen Öffentlichkeit und der Öffentlichkeitsarbeiter, also der Journalisten, nämlich diejenige, die bisher für ein sachliches Verhältnis zu Russland eingetreten ist, mit einem Schlag ausgegrenzt worden. Und das ist ja auch binnen Wochen geglückt. Ne? Also mit einigen administrativen Eingriffen sicherlich, damit das plötzlich irgendwelche Leute nicht mehr eingeladen wurden, die früher eingeladen worden sind. Aber das ist ein Manöver gewesen, das eben die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende hin zu einer Öffentlichkeit, zumindest im Vorraum des Krieges, dass da plötzlich einfach das Diskutieren nicht mehr so ganz frei möglich war, wie es vorher das vielleicht noch gewesen ist, jedenfalls in weiteren Grenzen. Diese Grenzen haben sich extrem verengt, weil eben heute jede Frage zum Beispiel, ob der Verzicht auf das russische Gas mit den Folgen der Energiepreiserhöhung für die Leute, die mit Gas heizen oder für ganze Industriezweige wie die Glasindustrie oder die Chemie, die einfach dieses Gas in großen Mengen verwendet haben und das immer noch brauchen, was denen die Geschäftsgrundlage zerstört hat, das darf heute nicht mehr diskutiert werden, weil dann ist man sofort entweder AfDler und oder Putin-Versteher und jedenfalls jemand, der Ukraine in den Rücken fällt, ne? Anderes Beispiel ist das, was vor 2 oder 3 Wochen der Spiegel recherchiert hat, groß damit herausgekommen ist, dass angeblich die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines von irgendeinem Kommando aus Kiew gemacht wurden. Behauptet wurde dort, die Bundesregierung wisse das alles, halte aber den Mund eisern, weil sie sich vor den politischen Konsequenzen fürchte. Denn natürlich wäre das, wenn es sich erhärten sollte und wenn es so ist, dass die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt da Indizien in diese Richtung haben, müsste sich als allernächstes die Frage stellen, ob man eigentlich dieses Land weiterhin mit Milliarden an deutschem Geld und Hunderten von deutschen Panzern unterstützt. Und das ist eben nicht gewünscht, diese Diskussion soll am besten gar nicht geführt werden. Das ist genau wie seinerzeit mit den Troika-Spardiktaten gegen Griechenland. Das soll immer heißen, das ist alles alternativlos. Ne?
Ja, heißt es quasi, du willst jetzt sagen, dass die objektive Berichterstattung eigentlich in dieser Form gar nicht mehr so objektiv ist, sondern viel Subjektivität eigentlich in die Medien gerutscht ist, in die Berichterstattung, in die Art, wie Informationen darüber verbreitet werden.
Objektiv und subjektiv finde ich da nicht die richtigen Kategorien, weil erstens natürlich jeder Bericht sozusagen durch den Kopf des Berichterstatters gegangen ist. Also da ist immer ein Moment von Subjektivität drin. Aber es ist einfach beschlossen worden, dass der alte Grundsatz des römischen Rechts, audiatur et altera pars, man muss auch auf die andere Partei hören, dass der einfach plötzlich nicht mehr gilt. Ja, also und interessanterweise ist es heute so, dass man zum Beispiel über die ukrainische Regierung in amerikanischen und britischen Medien wesentlich kritischere Dinge lesen kann als in deutschen. So als gäbe es hier ein, vielleicht nicht Denkverbot, aber doch zumindest Schreib- und Sendeverbot darüber. Ne? Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, weil ich nicht mehr in dem Apparat drin bin. Aber es hört sich so an, wenn man das vergleicht mit dem, was zum Beispiel die New York Times oder die Washington Post unter Berufung auf Leute aus dem Pentagon schreiben und das, was wir hier zu lesen bekommen über den Fortgang der ukrainischen Offensive.
Aber jetzt haben wir ja in Deutschland, sage ich mal, die Pressefreiheit, die ja sehr wichtig ist und die auch von allen Medien immer verteidigt wird, wenn sie angegriffen werden sollte. Da müsste es ja eigentlich leicht sein, jedem dieses Sprachrohr zu geben, eigentlich wie wir es jetzt hier auf Radio Free FM machen, den Themen einfach die Plattform zu bieten. Was sind für dich Gründe, die dahinter stecken könnten, dass dieser Wandel stattgefunden hat, dass eben die Berichterstattung nicht mehr diese Vielfältigkeit aufweist, sondern eben die Themen wirklich abgeschnitten werden?
Und ja, dann das ist sicherlich eine politische Vorgabe. Eine politische Vorgabe, die von Olaf Scholz formuliert worden ist in seiner Rede am 27. Februar 2022. die aber sicherlich intern schon auch vorbereitet war. Also es ist inzwischen gut bekannt, dass die USA schon Monate vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wussten, dass da was im Busch ist und nichts getan haben, um dem vorzubeugen, weil es ihnen offenkundig ganz recht war im Sinne einer Studie ihres Think Tanks Rand Corporation aus dem Jahre 2019 unter dem Titel Extending Russia, also Russland überdehnen, Russland überanstrengen, wo genau dieses Szenario vorausgesagt wurde, dass also wenn unter bestimmten Bedingungen Russland provoziert sein könnte, einen Krieg in der Ukraine anzufangen, mit wie die Hoffnung damit verbunden wurde in Washington, eben fatalen Folgen mit einer Schwächung für Russland, dass also Russland sich als potenzieller Konkurrent der USA selbst aus dem Spiel nimmt. Das ist sicherlich alles schon länger vorbereitet gewesen. Auch die Sprachregelungen sind sicherlich nicht erst in der Nacht auf den 24. Februar sozusagen niedergelegt und an die Leute kommuniziert worden. Das waren sicherlich Pläne, die lagen vorher vor. Und die Leute mussten das nur noch aus der Schublade ziehen. Ne? Also da hat es politische Vorgaben gegeben und die Leitebenen der Leitmedien, die der Politik an der Stelle nicht in die Quere kommen wollen, haben das auch mehr oder minder gerne umgesetzt.
Also ich glaube, das war auch der Anlass des heutigen Abends dann nochmal, also im Rahmen der Friedenswochen, das, was wir beobachten können, ist nicht gänzlich neu. Das heißt, Medien wurden schon immer auf in irgendeiner Art und Weise politisch, militärisch versucht in Dienst zu nehmen. Das ist jetzt kein neues Phänomen, weil nur natürlich brauchst du eine gewisse Akzeptanz, nenn das mal so, innerhalb der Bevölkerung, zumindest ein System, wie wir sie hier haben, brauchst du eine Akzeptanz. Du kannst nicht gegen eine Bevölkerung im Prinzip Kriege führen. Und wie schaffst du eine Akzeptanz, indem du bestimmte Informationen weitergibst oder bestimmte Informationen nicht weitergibst?
Darüber, dass in 8 Jahren ukrainischen Beschusses auf des Donbass 14.000 Leute umgekommen sind, nach Angaben der UNO, hat man in den westlichen Medien so gut wie nichts gehört. Hingegen über die Toten auf der ukrainisch kontrollierten Seite reichlich. Ja, das ist einer der Aspekte dieses Wordings, dass einfach diese Gebiete da unter dem Vorwand, da käme man ja nicht hin als Reporter, was nie gestimmt hat, man wäre hingekommen. Aber insbesondere ihrer angeblichen Illegitimität auch gar nicht der Berichterstattung wert empfunden worden. Als hätte es irgendwas mit politischer Legitimität zu tun, wenn die Ukraine an einem schönen Februarsonntag oder Februartag auf die Straße vor der Hauptpost von Donetsk schießt mit Granaten, wo irgendwie ein paar hundert Rentner anstehen, um ihre Renten abzuholen. Ne? An dem Morgen sind 25 Leute getötet worden und einige Dutzend verletzt worden. Darüber hat man in den Medien, in den Deutschen, außer in der jungen Welt, nichts gehört. Und in der jungen Welt habe ich es geschrieben.
Das heißt, wir haben 8 Jahre Krieg erlebt von Seiten der ukrainischen Armee gegen die Gebiete in der Ostukraine, also im Donbass-Becken. Davon ist, wenn über den Krieg in der Ukraine Bericht erstattet wird, ist davon quasi nichts mehr zu sehen.
Es ist nie kommuniziert worden, dass zum Beispiel
14.000 Tote ist das, was im Minimum angenommen wird.
Ja, Petro Poroschenko, der damalige ukrainische Präsident, hat sich ganz offen dazu bekannt. Er hat gesagt, unsere Kinder sollen in die Schule gehen und ihre Kinder sollen in den Kellern sitzen und vergammeln. Das hat er wörtlich gesagt. Ne?
Ja.
Und andere Leute aus der ukrainischen Regierung haben die Bewohner des Donbass als Kreaturen beschimpft, die am besten hinter dem Polarkreis verschwinden sollten. Mhm. Also das sind alles Dinge, die man in den hiesigen Medien nie gehört hat. Und ich habe mich immer bemüht, sozusagen diese alternative Sichtweise zumindest auch mal dem hiesigen Publikum zur Kenntnis zu geben.
Und das muss man jetzt immer noch mal sehen. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen. Wie sollen wir denn zu Informationen über Kriege in dem Fall in der Ukraine kommen, wenn es nicht medial vermittelt wird. Wenn du aber ständig nur eine eindimensionale Erzählung bekommst, dann ist es das natürlich, was sich in den Köpfen absetzt. Und daher kommen natürlich auch bestimmte Zustimmungsraten zu der ganzen Geschichte. Das nennt man ein politisches Framing, das da betrieben wird, eben über das, nochmal ein Begriff, der schon mehrfach, über Wording. Mhm. Also seit dem Februar 2022 ist ja, wie gesagt, dieses Dauerbegriff, der russische Angriffskrieg oder auch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ja dermaßen gewürdet und damit geframed worden, dass bis hin, wie gesagt, zu allen möglichen Kontexten genau dies immer und immer wieder. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, dass das, was das Bundesverfassungsgericht mal gefordert hat, Anfang der 1960er Jahre, dem sogenannten legendären Spiegelurteil, also bezüglich des Nachrichtenmagazins der Spiegel, nämlich dass auch in den Medien, die privatwirtschaftlich verfasst sind, so ist es auch nochmal in dem Urteil festgeschrieben, aber was erwartet wird, ist tatsächlich ein bestimmtes Meinungsspektrum, nicht in jeder Zeitung, aber insgesamt in den unterschiedlichen Medien, Zeitungen, Radios, Fernsehstationen, und dass wir erleben müssen, dass das immer weniger tatsächlich der Fall ist, dass die Eindimensionalität der Berichterstattung tatsächlich immer mehr zunimmt, wobei sie schon gar nicht mehr zunehmen kann, weil sie längst da ist, und von daher fast keine Möglichkeiten mehr der Alternativen, also auch Informationsgewinnung da ist. Ich sage nur, um mal Beispiele zu nennen, da hat eine Volkshochschule in Reutlingen Frau Krone-Schmalz eingeladen, geradezu legendärer Fall. Im letzten Jahr mein Kollege Uli Bausch, Volkshochschulleiter von Reutlingen, ist dafür massiv, also wirklich unter allen Gürtellinien dieser Welt angegangen worden, wie man so etwas machen kann. Sie hat neben 14 anderen Referentinnen und Referenten bei der Volkshochschule zum Thema Russland und Ukraine in Stellung bezogen und ein Referat gehalten. Das kann man sich ja auch in YouTube anschauen. Also von daher ist es nicht irgendwie eine Geheimgeschichte gewesen. Der Versuch, Menschen fertig zu machen, Menschen nach Möglichkeit nicht mehr einzuladen und nicht mehr die Möglichkeit überhaupt anderweitige Informationen. Das ist eine Aufgabe unter anderem von Erwachsenenbildung, eine Aufgabe von, ich weiß ja, wovon die Rede ist, von politischer Erwachsenenbildung. Aber du kannst es nicht mehr realisieren, weil du sofort in den Schraubstock im Prinzip von Menschen kommst, die quasi ausgestellt worden sind. Ulrike Gero und viele andere, die in dem Kontext wirklich quasi die Spitze des Eisbergs sind.
Und man muss eben auch sagen, die Protagonisten der pro-ukrainischen Seite versuchen auch alles, was gegen sie sprechen könnte oder was sie in einem schlechteren Licht dastehen lässt, systematisch auszublenden. Ich erinnere mich, dass ich relativ kurz nach Beginn der Auseinandersetzungen in der Ukraine, das muss glaube ich 2015 gewesen sein, eingeladen war auf eine Podiumsdiskussion der Stadt Osnabrück. Da saß ich dann neben Vitali Klitschko und noch irgendeinem CDUler. Und der Klitschko behauptete, nein, es hätte auf dem Maidan niemals Nazis gegeben. Daraufhin habe ich zu Klitschko gesagt, auf dem Podium, Herr Klitschko, geben Sie mir mal Ihre Mailadresse, ich schicke Ihnen mal die Fotos, die ich auf dem Maidan gemacht habe, wo nicht nur Bandera, sondern auch Hakenkreuze, dieser Wehrmachtsadler und alles Mögliche öffentlich ausgehängt war. Er hat sich natürlich nie gemeldet, weil er das alles genau wusste, aber seine Aufgabe bestand eben darin, das schön zu färben und totzuschweigen.
Ja, die Bevölkerung, ich sage mal, jeder einzelne Bürger ist auf die Medien angewiesen, weil er kann gerade im Kriegsfall natürlich nicht an die Front vor Ort gehen und sich sein eigenes Bild machen und ist dementsprechend natürlich auch den Medien ein Stück weit ausgeliefert, was dort präsentiert wird. Und wie ihr es berichtet, wenn das natürlich einseitig ist, dann bildet sich auch dort eine einseitige Sicht beziehungsweise eine einseitige Meinung auf der Seite des Bürgers. Was man da dagegen tun könnte, darüber will ich mit euch noch sprechen, wie man die Qualität der Medien wieder vergrößern könnte, hier beim Thema Medien und Krieg auf der 102,6. 3FM.